ARD Sounds.
Hast du schon mal eine gesehen?
Ja, aber ich erinnere mich nicht dran.
Also ich muss sagen, ich erinnere mich an eine und das ist wirklich ein spektakuläres Ereignis. Ist zwar über 2 Jahrzehnte her, aber ich habe schon noch genau dieses Gefühl im Bauch. Hallo, Stefan Geier hier aus dem IQ-Team. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei dieser Spezialfolge. Denn wenn ihr euch, wie wir hier im IQ-Team, für den Sternenhimmel begeistern könnt und für Himmelsereignisse, dann wartet ihr wahrscheinlich auch schon auf den 12. August. Weil am 12. August gibt es von Deutschland aus eine Sonnenfinsternis zu sehen, partielle Sonnenfinsternis. Außer ihr seid gerade im Urlaub, in Spanien zum Beispiel, dann habt ihr Glück, dann wird es sogar eine totale, also die Sonne dann total vom Mond bedeckt sein, weil der Mond zwischen Erde und Sonne vorbeizieht. Das ist ziemlich selten und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Spezialfolge. Und wie immer, wenn es um die Himmelsphänomene geht, dann ist Franzi Konitzer aus dem IQ-Team am Start, unsere Fachfrau für die Astronomie. Hallo Franzi.
Hallo Stefan.
Wir erfahren von dir in dieser Folge nicht nur, wo wir diese Sonnenfinsternis sehen können, wo wir sie am besten beobachten können, natürlich auch, sondern auch, was dahinter steckt. Warum ist so eine Sonnenfinsternis nicht nur beeindruckend, vielleicht manchmal sogar bezaubernd, sondern sogar wertvoll für Wissenschaftler? Du hast mir schon verraten, wir betreten da ziemlich hartes Terrain, habe ich so den Eindruck, und erfahren auch, was die Sonnenfinsternis mit Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie zu tun hat. Da baue ich absolut auf dich als Astro-Reiseleiterin. Und wie ich dir versprochen habe, Franzi, in unserer letzten Folge, da ging es um die Perseiden, um die Sternschnuppen. Ich habe dir heute eine Sonnenfinsternis-Brille mitgebracht.
Oh, danke schön. Also ich habe schon eine bestellt, aber ja, danke schön. Ich kann sie mir aufsetzen.
Wir können sie mal aufsetzen, aber dann sehen wir unsere Stichworte.
Dann sehe ich gar nichts mehr. Nee, das macht zwar nichts für einen Podcast, aber ja.
Ich sehe nicht mal mehr das Studiolicht. Ja, gut. Aber sie sieht cool aus auf jeden Fall. Franzi, wir schielen ja schon ein bisschen auf den Wetterbericht, weil wir nehmen diese Folge ein paar Tage vorher auf, am 6. August. Es schaut gar nicht schlecht aus für den 12. Kein wolkenloser Himmel, aber jetzt auch keine geschlossene Wolkendecke. Und wir hoffen natürlich, dass keine Wolken im Weg sind. Gehen wir gleich zum Wichtigsten, Franzi. Wo können wir die Sonnenfinsternis beobachten?
Also erstmal, wie du sie beobachten kannst. Du hast uns ja jetzt schon das richtige Werkzeug mitgebracht. Wie du sie beobachten kannst mit einer Sonnenfinsternis-Schutzbrille, bitte. Ausschließlich nur damit. Niemals direkt in die Sonne blicken. Niemals Marke Eigenbau. Nichts. Also Sonnenfinsternis-Schutzbrille, ganz wichtig für Sonnenfinsternisse aller Art. Wann? Am Abend des 12. August in der Stunde vor Sonnenuntergang. Also so Pi mal Daumen vor Sonnenuntergang, nicht mitten am Tag. Mhm. Und wo? In Deutschland oder von überall eigentlich aus in Richtung Nordwesten, da wo die Sonne untergeht einfach. Und weil die Sonnenfinsternis kurz vor Sonnenuntergang ist, wird sich das Ganze sehr tief am Horizont abspielen. Also brauchst du auf jeden Fall freie Sicht in Richtung Nordwesten. Also keine Bäume, Gebäude, sonstige Hindernisse, die die Sicht auf den Horizont und auf die Sonne versperren würden.
Und Stunde vor Sonnenuntergang hast du gesagt, Zeit ungefähr, wann geht's los und was sehen wir genau bei dieser Sonnenfinsternis?
Mhm. Also erstmal, wann geht's los? Für Deutschland Pi mal Daumen ab 7:15. Wann genau es losgeht, das hängt davon ab, wo du dich in Deutschland befindest.
Also im Norden oder Süden?
Im Norden oder Süden. Ich habe dir deshalb auch ein paar Zahlen mitgebracht, nur damit man so eine Idee bekommt. Also für Flensburg ganz im Norden sowie für München ganz im Süden. Also für Flensburg geht das Ganze nämlich um 19.11 Uhr los. Mhm. Da berührt der Mond erstmals so den Sonnenrand. Das ist der Beginn dieser Teilfinsternis. Und in Flensburg ist dann um 20.06 Uhr die maximale Bedeckung der Sonnenscheibe erreicht. Mhm. Also da ist so ungefähr so 88-90% der Sonne sind bedeckt. Das ist so,
Das ist schon relativ viel.
Ne? Und was man aber halt auch beachten sollte, die Sonne ist da schon wieder tiefer gen Horizont gesunken. So, und um kurz vor 9 ist dann in Flensburg das Ganze vorbei und 5 Minuten später ist auch schon Sonnenuntergang. Und für München, da beginnt das Ganze ein bisschen später, nämlich um 19.23 Uhr. Die maximale Bedeckung gibt es um 20.16 Uhr. Und Sonnenuntergang in München ist aber schon um 20.32 Uhr. Also da ist die Teilfinsternis selbst noch nicht ganz vorbei.
Okay, aber man kann sagen, je weiter südlich wir von Flensburg sind, umso später beginnt dann diese Bedeckung in München. Mhm. Geht die Sonne unter, bevor die ja, Teilfinsternis ganz vorbei ist. Und wie schaut die Sonne aus, wenn sie dann maximal bedeckt ist?
Also maximal teilbedeckt, ne?
Genau.
Für diese partielle Sonnenfinsternis, die von Deutschland aus sichtbar ist. Also es wird, wenn man sie sehen kann, wird es so ausschauen, dass von oben noch eine schmale Sonnensichel zu sehen ist, deren Spitzen nach unten zeigen. Das ist so der maximale Punkt dieser partiellen Sonnenfinsternis. Die Sonne ist zwar zu einem großen Teil, aber nicht komplett verdunkelt. Und deshalb wird das Sonnenlicht an sich zwar etwas blasser, aber es kommt eben zu keiner so starken Abdunklung wie bei einer totalen Finsternis.
Und das wäre eben dieses Gefühl, das ich vorher gemeint habe, dass ich noch von der totalen Sonnenfinsternis so ein bisschen im Bauch habe. Das war schon so ein dramatischer Anblick, finde ich. Also der Himmel auf einmal verdunkelt, die Vögel haben dann auch aufgehört zu zwitschern. Das hatte schon so ein bisschen Endzeitstimmung. Aber muss man sagen, diesmal können wir damit in Deutschland nicht rechnen.
Nein, also wenn du diese Erfahrung wiederholen würdest, gerne müsstest du dich tatsächlich an einen Ort begeben, in dem es eine totale Sonnenfinsternis gibt. Und das ist eine Zone, die wird Totalitätszone genannt. Und nur wenn man sich in dieser Zone befindet, ist man als Beobachter im Kernschatten des Mondes. Also wenn sich wirklich der Mond aus Sicht des Beobachters komplett zwischen die Sonne und die Erde schiebt.
Und wenn wir mal rauszoomen, also und so die Erde von außen anschauen, dann wandert dieser Kernschatten ja über den Globus. Wie groß ist der?
Ja, also wenn man das auf so ja, Animationen oder Videos, Simulationen sieht, dann ist es so ein Punkt, der wirklich über diesen Erdball wandert. Wenn man sich es anguckt, dann ist das ein etwa 300 Kilometer breiter Streifen. Und der, aber das ist kein gerader Streifen, sondern eher auch so eine, ja, wie so eine geschwungene Linie so ein bisschen. Mhm. Also von der Nordküste Sibiriens knapp am Nordpol vorbei über einen Teil von Grönland, ein bisschen von Island und dann über den Atlantik bis in den Norden Spaniens verläuft. So, ja, Bilbao, Barcelona denke ich auch. Mallorca und Ibiza sind auch dabei, hatte ich gesehen. Und von da aus ist eben diese Sonnenfinsternis total, jeweils 2 Minuten lang.
Also alle, die eh in Nordspanien oder Island sind, wird spektakulär. Und Franzi, wenn ich jetzt kurz entschlossen bin und sage, ich will jetzt aus der partiellen Sonnenfinsternis eine totale machen, dann könnte ich ja eigentlich noch schnell hinreisen.
Richtig. Also in Island ist vielleicht die Chance auf einen wolkenlosen Himmel ein bisschen geringer als in Spanien. Aber es könnte auf jeden Fall jetzt definitiv schwierig werden, zum Beispiel eine Unterkunft zu finden, weil so eine Sonnenfinsternis ist ja kein Geheimtipp. Wenn du dich daran erinnerst an die Sonnenfinsternis über dem Süden von Deutschland 1999, da war ja ordentlich was los. Das liegt halt auch daran, es gibt zwar jedes Jahr 2 bis 4 Sonnenfinsternisse weltweit zu sehen, aber weil eben jede Sonnenfinsternis ja nur in diesem schmalen Streifen, in dieser Totalitätszone total ist, wird sie für jeden einzelnen Ort auf der Erde zur Seltenheit.
Sieht man eben, ich glaube, die bei uns, die letzte in Süddeutschland war 1999, glaube
genau.
Ich. Und wann wird es denn wieder bei uns soweit sein, also dass wir auch in Deutschland eine totale Sonnenfinsternis sehen?
Ja, da musst du noch eine Weile warten. Ich weiß nicht, ob wir zwei es packen werden. Das ist 2081.
Okay,
das
müssen
heißt,
wir uns anstrengen.
Wenn du vielleicht realistischerweise zu deinen Lebzeiten noch eine totale Sonnenfinsternis sehen möchtest, musst du schon zu einer hinreisen.
Was wären dann in nächster Zeit Tipps, wenn man jetzt unmittelbar keine Unterkunft bekommt, wenn ich so ein bisschen voraus?
Ja, ich hab voll den guten Veranstaltungshinweis und Reisetipp für dich. Fürs nächste Jahr schon, für den 2. August 2027. Mhm. Da gibt es eine totale Sonnenfinsternis über Nordafrika und der arabischen Halbinsel, den nördlichen Atlantik und dem Indischen Ozean. Auch ein ganz kleines Stückchen die Südspitze von Spanien, also nicht dieselben Orte, wo es auch jetzt zu sehen ist. Mhm. Und das wird am Morgen sein, diese Sonnenfinsternis nach Sonnenaufgang. Und der beste Ort für eine Beobachtung ist nahe bei Luxor in Ägypten. Da braucht man tatsächlich höchstwahrscheinlich auch keine Sorgen zu haben, dass es um diese Jahreszeit bewölkt ist oder die Sonne nicht sichtbar wäre. Also beste Bedingungen gerade für die touristischen Regionen in Ägypten.
Wollte ich gerade sagen, also Sonnenfinsternis und dann so ein ägyptischer Tempel, also das spektakulärer geht es ja kaum. Aber das heißt, Franzi, also wenn ich jetzt nicht warten will bis 2081, ich muss dann so einer Sonnenfinsternis immer hinterherreisen, wenn ich eine totale sehen will.
Ja, und falls du das machen solltest, dann würdest du dich übrigens in einer langen, stolzen Tradition befinden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, vor allem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Denn diese Menschen haben keine Mühen und Gefahren gescheut, um für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn den totalen Sonnenfinsternissen auf der ganzen Erde hinterherzureisen und sie zu beobachten. Und davon würde ich dir nämlich heute gerne erzählen für die Horizonterweiterung.
Wir haben nämlich in dieser Spezialausgabe unseres Sternenhimmels auch eine Horizonterweiterung. Da schauen wir ja immer einmal im Monat so, ja, was steckt hinter einem bestimmten Himmelsphänomen. Also Franzi, dann kannst du gerne mal loslegen. Also wozu braucht jetzt die Wissenschaft eine totale Sonnenfinsternis?
Sie braucht die Tatsache, dass bei einer totalen Sonnenfinsternis die Sonne vom Mond bedeckt wird. Was dann nämlich sichtbar wird, ist die Corona der Sonne, das heißt die Atmosphäre der Sonne, die man normalerweise nicht sehen kann, weil sie normalerweise völlig vom Sonnenlicht überstrahlt wird. Mhm. Und diese Corona sieht man auch auf dem allerersten Bild, das je für die Wissenschaft von einer totalen Sonnenfinsternis gemacht wurde. Dieses Bild, das stammt aus dem Jahr 1851, ist schwarz-weiß. Und da sieht man einen großen dunklen Kreis. Das ist der Mond, der vor der Sonne steht und außen herum sichtbar ist wie so eine Art, ja, schleierhafter Kranz oder so, ja, Strahlen, ganz hell die Corona zu sehen. Und dahinter ja dann der ebenfalls dunkle Hintergrund des Weltraums.
Corona kann man ja sehr schwer untersuchen, haben wir genau auch schon öfter drüber gesprochen hier im Podcast, aber da stecken noch einige Rätsel drin.
Hm. Richtig, genau. Also, und das war eben so 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, du brauchtest diese totale Sonnenfinsternis, um eben die Corona überhaupt sehen zu können, auch dann mit Teleskopen. Aber ich möchte dir heute von der für die Wissenschaft vielleicht berühmtesten Sonnenfinsternis erzählen. Mhm. Das ist eine totale Sonnenfinsternis, die sich am 29. Mai 1919 über Teilen Südamerikas und Westafrikas ereignet hat. Und die hat nichts mit der Erforschung der Sonne an sich zu tun.
Sondern, was ist so toll an der?
Ja, die hat damit zu tun mit dem, was du schon angesprochen hast, nämlich mit Albert Einstein und seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Denn diese Sonnenfinsternis hat gezeigt, dass Albert Einstein mit dieser Theorie recht hatte. Also jetzt wird es ganz kurz ein bisschen theoretisch, aber es wird nicht zu kompliziert, es wird nicht wehtun, versprochen.
Bitte.
Also nur kurz zur Ausgangslage. Albert Einstein war ja 1919 und auch schon davor in den Jahren sehr bekannt in Physikerkreisen, in Forscherkreisen. Er hatte ja auch 1905 schon die spezielle Relativitätstheorie vorgestellt.
Also spezielle Relativitätstheorie, das ist die mit der Lichtgeschwindigkeit E ist M mal C Quadrat. Also ja, Masse ist konzentrierte ist Energie, genau, oder Masse-Energie ist im Wesentlichen das Gleiche, kann man ineinander umwandeln.
Äquivalent, ja genau, wenn man es ganz richtig, aber also das ist nur so, das ist die spezielle Relativitätstheorie. Aber es gibt eben auch die allgemeine Relativitätstheorie, die Einstein danach entwickelt hat. Und mit der wollte er die Schwerkraft richtig beschreiben, also die Gravitation, die Anführungszeichen, die ich eben bei der Schwerkraft reingepackt habe, die sieht und hört man vielleicht nicht. Aber genau darum ging es, nämlich dass bis zu dem Zeitpunkt die Schwerkraft als Kraft gegolten hat.
Also Schwerkraft ist das, was dafür sorgt, dass sich zwei Massen anziehen, die Erde uns und die Sonne die Erde. Also im Endeffekt sorgt ja die Schwerkraft auch dafür, dass die Erde um die Sonne kreist oder dass auf der Erde irgendwas runterfällt, wenn ich es fallen lasse.
Genau, also die Schwerkraft ist nie abstoßend, immer anziehend. Und wenn man sie sich als Schwerkraft vorstellt, dann dreht sich zum Beispiel die Erde um die Sonne oder die ziehen sich gegenseitig zwar beide an, die üben beide Schwerkraft aufeinander aus, aber die Schwerkraft der Sonne ist größer, weil die Sonne mehr Masse hat und deshalb dreht sich die Erde um die Sonne und nicht umgekehrt. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie hat Einstein aber gesagt, dass diese Schwerkraft, diese Gravitation, das ist gar keine Kraft. Mhm. Also ist der Begriff Schwerkraft eigentlich damit veraltet oder raus, sondern stattdessen wird sie als Krümmung beschrieben. Je mehr Masse ein Körper hat, desto stärker krümmt er die Raumzeit um sich herum. Also okay. Das heißt, du schaust schon skeptisch. Also in dem Bild wäre es eben so, dass die Sonne aufgrund ihrer größeren Masse die Raumzeit stärker krümmt als die Erde Und weil die Erde in dieser gekrümmten Raumzeit unterwegs ist, folgt sie ihrer Umlaufbahn um die Sonne.
Also spätestens jetzt gebe ich dir recht, Franzi. Es ist kompliziert oder ja. Es klingt zumindest furchtbar kompliziert.
Ja, wenn es ein Trost ist, das fanden Albert Einsteins Kolleginnen und Kollegen auch, teilweise heute noch. Es gibt sehr nette Briefe, wo sich auch Astronomen und Physiker bitterlich beschwert haben, dass sie das mit der ganzen allgemeinen Relativitätstheorie doch, sie möchten sich nicht damit beschäftigen, sie verstehen es eh nicht. Es ist tatsächlich eine wahnsinnig komplexe Theorie, weil ja, vierdimensionale Raumzeit klingt zwar sexy, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich dann über die Details Gedanken machen muss. Aber die Gedanken, die sich Albert Einstein auch gemacht hat, ist, wie andere Forscherinnen und Forscher eigentlich nun rausfinden könnten, ob er mit dieser Theorie überhaupt richtig liegt.
Dazu muss ich sie ja überprüfen und das ist ja bei den Wissenschaftlern immer so ein Wechselspiel. Da kommt der Theoretiker und sagt, hier, ist meine neue Theorie und aufgrund dieser Theorie sage ich dies und das voraus und bitte mach mal ein Experiment und überprüfe das. Und in dem Fall dann offenbar der Theoretiker Albert Einstein. Was war seine Vorhersage?
Also seine Vorhersage war, dass die Sonne ja die Raumzeit um sich herum krümmt, das war die Beschreibung, und aufgrund dieser Krümmung lenkt sie auch Licht ab, also auch weil das Licht dieser gekrümmten Raumzeit folgt. Und zum Beispiel das Licht eines weiter entfernten Sterns am Sternenhimmel. Und wenn das Licht dieses Sterns die Sonne nah genug passiert, also quasi nah genug daran vorbei fliegt, wieder in Anführungszeichen, dann sollte man das sehen können. Also konkret heißt das, dass ja, wenn du dir vorstellst, dass du am Himmel einen Stern hast, der befindet sich am Himmel normalerweise an Position XY.
Also unsere Sonne zum Beispiel.
Ja, die Sonne ist das Schlechteste, aber ein Stern jetzt irgendwo am Himmel. Mhm. So. Wenn dann die Sonne aus unserer Sicht direkt neben diesem Stern sich befindet, dann schaut es so aus, während sich die Sonne daneben befindet, als ob der Stern eben nicht mehr auf dieserselben Position XY ist, auf der er sonst immer ist, sondern klitzekleines Stückchen daneben. Das war die Vorhersage von Albert Einstein. Aber es gibt da halt nur ein Problem.
Wahrscheinlich, dass man diesen Stern dann eben nicht mehr sieht, weil die Sonne zu hell ist. Also Stern wird überstrahlt. Wir können ja tagsüber auch keine Sterne sehen. Okay, und jetzt komme ich langsam drauf. Und deswegen brauche ich dann eine totale Sonnenfinsternis.
Ganz genau. Einstein hatte 1911 diese Vorhersage getroffen und dann auch versucht, Astronomen dafür zu begeistern, eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten, währenddessen die Position der Sterne daneben zu vermessen und zu schauen, ob sie verschoben waren.
1911, sagst du, hat aber doch einige Jahre gedauert, bis es offensichtlich geklappt hat. Warum?
Ja, also
du hast das, ja gesagt, klingt, pro Jahr gibt es zwei bis vier.
Das klingt wie Pleiten, Pech und Pannen. Ne? Was wir auch schon, du hast die ganze Zeit auf den Wetterbericht gespickt oder wir alle. So, also, erster Versuch war eine geeignete Sonnenfinsternis über Brasilien 1912. Die war komplett verregnet. Mhm. Der nächste Versuch war eine totale Sonnenfinsternis, die auf der Krim sichtbar war im Jahr 1914. Da sind unter anderem auch deutsche Astronomen angereist. Aber noch vor der Sonnenfinsternis ist der Krieg ausgebrochen, der Erste Weltkrieg. Und ja, die deutschen Astronomen, die wurden von Russland entweder zurückgeschickt oder gefangen genommen. Es gab noch Astronomen aus anderen Ländern, die da bleiben durften. Aber auch diese Sonnenfinsternis war der Satz mit X, weil es war bewölkt. Und dann gab es 1918 einen erneuten Versuch und da war es wieder bewölkt und nichts zu sehen.
Man sieht schon, also das Wetter hat auch denen schon oft einen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen hoffen wir ja so auf diesen wolkenlosen Himmel am 12. August. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, im Jahr 1919 eben ist es zwei britischen Teams von Brasilien und Westafrika aus endlich gelungen, die totale Sonnenfinsternis beobachten zu können. Und sie haben nachgemessen und sie haben festgestellt, tatsächlich, dass sich die Position der Sterne ein bisschen verschoben hatte und Einstein eben recht hat mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und die New York Times hat daraufhin getitelt, Lights all askew in the heavens.
Heißt?
Die Lichter am Himmel sind schief. Und das geht dann noch so ein bisschen weiter. Die New York Times hat auch noch gleich auf die Titelseite gedruckt, man bräuchte sich keine Sorgen machen. Aber das Ganze hat eben eigentlich Albert Einstein erst zu diesem internationalen wissenschaftlichen Superstar gemacht, als der er heute noch bekannt ist.
Also die Lichter am Himmel sind schief, man braucht sich keine Sorgen machen. Erst Sensation, dann wieder beruhigt. Aber angesichts all dieser meteorologisch bedingten Widrigkeiten, nenne ich es jetzt mal, heute kann ich mir vorstellen, dass Forscher, die jetzt die Sonne erforschen wollen, eben die Corona oder eben solche Theorien, die würden ja wahrscheinlich nicht mehr auf die totalen Sonnenfinsternisse angewiesen sein, oder? Was würde ich heutzutage machen, wenn ich jetzt die Atmosphäre der Sonne untersuchen möchte?
Heutzutage bauen sich Forschende ihre eigene Sonnenfinsternis quasi. Okay. Eine künstliche Sonnenfinsternis.
DIY.
Ja, DIY mit einem sogenannten Coronagraphen. Also zum Beispiel das Solar and Heliospheric Observatory, SOHO. Das ist ein Weltraumobservatorium, betrieben von ESA und NASA seit über 30 Jahren. Das befindet sich also im Weltraum, beobachtet die Sonne. Und damit es eben auch die Corona beobachten kann, hat es einen Coronagraphen. Und ein Coronagraph ist eine Scheibe in diesem Teleskop, die quasi über die Sonne geschoben wird und sie so verdunkelt, abdeckt und dann die Corona sichtbar macht. Und dann kann man zum Beispiel bei der Corona auch so koronare Massenauswürfe sehen und wichtig bei Sonnenstürmen, Weltraumwetter aller Art.
Also Scheibe im Teleskop, das klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Low-Tech.
Ja, aber es funktioniert. Der helle Teil wird verdeckt, damit die weniger hellen Teile sichtbar werden. Es gibt übrigens was ganz Ähnliches beim Hubble-Weltraumteleskop oder beim James-Webb-Weltraumteleskop. Da allerdings nicht für die Sonne, da schauen beide Teleskope ja nicht hin, sondern für weiter entfernte Sterne. Weil wenn man diese Sterne verdeckt, dann könnte man in ihrer Umgebung vielleicht lichtschwachere Objekte sichtbar machen, wie zum Beispiel Exoplaneten, also Planeten, die diese Sterne umrunden. Aber es gibt auch noch eine Hightech-Variante, Stefan. Die Hightech-Variante einer künstlichen Sonnenfinsternis mit der ESA-Mission Proba 3 heißt.
Und wie funktioniert die da? Wie schaut die aus?
Ja, da gibt es nicht nur eine Scheibe, da gibt es zwei Satelliten. Das sind auch beides Satelliten im Weltraum. Einer von diesen Satelliten beobachtet die Sonne und der andere wird so positioniert in der Sichtlinie zwischen Sonne und diesem ersten Satelliten, dass er dann auch die Sonne verdeckt. Also keine Scheibe, sondern ein eigener Satellit. Das ist eine Technologieerprobungsmission der ESA, die ist erst Ende 2024 gestartet. Und bei so einer Mission geht es nicht nur darum, die Corona der Sonne zu beobachten, also das schon auch, aber es geht zum Beispiel auch darum, den Formationsflug von zwei Satelliten zu erproben. Die müssen sich ja sehr genau positionieren. Und das könnte auch für künftige andere Missionen eine Rolle spielen, bei denen Satelliten hochpräzise Informationen fliegen müssen. Zum Beispiel auch fürs Aufräumen von Weltraumschrott in den Erdumlaufbahnen. Wenn Satelliten dann kommen und das einsammeln, dann möchte man die ja genau dahin zirkeln.
Also haben wir auf jeden Fall gelernt, auf der Erde ist die Wissenschaft nicht mehr auf diese natürlichen Sonnenfinsternisse angewiesen. Trotzdem, für uns alle bleiben sie ein wunderschönes Himmelsspektakel. Und deswegen nochmal die Eckdaten. Am 12. August vor Sonnenuntergang von Deutschland aus gibt es eine partielle Sonnenfinsternis. Und für die totale Sonnenfinsternis, ja, da wäre der nächstgelegene Ort dann Spanien. Wirst du vor Ort dabei sein, Franzi?
Nein, aber ich werde nach ihrer partiellen Variante Ausschau halten am 12. August abends. Im Nordwesten.
Das werde ich auch machen.
Gucken, ob ich freie Sicht zum Horizont finde. Aber was ist mit dir? Bist du nach Spanien? Du hast jetzt schon die Sonnenfinsternis-Schutzbrillen mitgebracht. Bist du am Start? Hast du den Flug schon gebucht? Oder?
Nee, ich werde nicht in Spanien sein. Auch in Deutschland. Einen erhöhten Ort werde ich mal suchen. Aber auf jeden Fall mit Sonnenfinsternisbrille gewappnet. Und dann muss man sich ja auch schon, muss man dazu sagen, gleichzeitig vorbereiten für das nächste Himmelsereignis. Ist auch am 12. oder in der Nacht zum 13. dann der Höhepunkt der Perseiden, des Sternschnuppenschauers. Und wir machen auch ein kleines Experiment, vielleicht noch kurz Werbung machen. Wir streamen von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts live auf dem ARD-Twitch-Kanal mit einer besonderen Ausgabe der Space Night unter dem Motto »Wünsch dir was?« Also du kannst auch ein paar Wünsche platzieren, Franzi. Wir werden ein paar Experten da haben, die auch Fragen beantworten. Gemeinsam mit euch, mit der Community, wollen wir die Perseiden beobachten. Wir sprechen über das Universum und natürlich wollen wir ein paar Wünsche in den Sternenhimmel schicken. freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Franzi, dann danke ich dir vielmals für diese Einblicke rund um die Sonnenfinsternis.
Bitte, bitte, sehr gerne.
Und wir wünschen auf jeden Fall eine besondere Nacht am 12. August. Erste partielle Sonnenfinsternis und dann einen dunklen Himmel voller Sternschnuppen und Wünsche. Bis bald.
Tschüss.